Jesus, wir danken dir für dein Kreuz. Wir danken dir, dass du für uns einen Weg bereitet hast. Wir danken dir, dass wir darin deine unermessliche Gnade und Liebe für einen jeden hier, für einen jeden Menschen sehen und erkennen können. Ja, und ich danke dir, dass du am Kreuz alles vollbracht hast. Du hast am Kreuz jede Schmach, jeden Schmerz, jede Schwachheit, jede Sünde, jede Krankheit, jedes Fehlverhalten, ja, alle Barrieren hast du getragen, um einen Weg frei zu machen für uns. Du starbst für uns nicht, weil wir so gute Menschen sind, sondern als wir noch Sünder waren, als wir noch entfernt waren von dir. Danke für diese unermessliche Gnade und für deine Treue und für deine Güte. Danke, Jesus. Amen. Amen. Guten Morgen zusammen. Mein Name ist Gerfried Schmidt. Ich darf heute und auch die nächsten beiden Sonntage zu euch sprechen. Und hier steht schon mein Titel, Empfange dein Erbe. Wir werden heute Morgen uns anschauen, den letzten Willen Gottes. So, mein letzter Wille, ein Testament. Wir werden heute uns eine Testamentseröffnung anschauen. Habt ihr schon mal irgendwie was all-inclusive gebucht im Urlaub? Oder stellt euch vor, ihr bekommt ein Geschenk, einen Gutschein. Und da steht drauf, all-inclusive, irgendwas, einen Urlaub irgendwo hinzufliegen oder eine Kreuzfahrt oder einen Wanderurlaub oder was ihr auch immer gerne habt. Und dann ist wichtig zu wissen, ob wirklich alles all-inclusive ist, ob alles da drin ist. Nicht, dass es gibt ja auch manchmal so Angebote, all-inclusive, und dann steht im Kleingedruckten, ja, aber wenn du in der Stadt wohnst, musst du einen Aufschlag bezahlen, 40 Euro, und wenn du statt im Viererzimmer im Doppelzimmer schlafen möchtest, kostet das nochmal 100 Euro mehr, und möchtest du auch nicht nur zwei Mahlzeiten, sondern drei Mahlzeiten haben, dann musst du nochmal 150 Euro mehr bezahlen, und wenn der Bus, mit dem du fährst, dann klimatisiert ist, muss man nochmal einen Aufschlag bezahlen, und so weiter, so scherzhaft gesagt. Also das, was ich vorher als all-inclusive darstellt, ist in Wirklichkeit gar nicht all-inclusive, sondern es sind so alles so verkappte Angebote mit Aufpreis. Aber wenn Gott sagt, bei mir ist alles all-inclusive, dann würde mich da schon interessieren, was ist da eigentlich alles drin? Was ist in dem enthalten, was mir da angeboten wird? Oder wenn ich ein solches Angebot im Urlaub bekomme, dann setze ich mich tatsächlich auch mal drei Minuten hin und lese das Kleingedruckte, um sicher zu sein, ob da nicht doch verkappte Aufschläge drin sind, sondern alles wirklich frei ist. Würdet ihr das auch so machen? Bei der Steuer? Natürlich. Da auf jeden Fall. Ich möchte euch kurz auch sagen, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Also ich möchte uns erstmal, deswegen habe ich das gerade gesagt, ermutigen, immer zu wissen und nachzuschauen, was ist in einem Preis wirklich enthalten. Wenn mir irgendjemand was verkauft oder was, so, was ist da wirklich enthalten und was ist nicht enthalten? Ich habe mal eine Geschichte gehört, ob sie wirklich so stattgefunden hat, weiß ich nicht, aber ich habe sie gehört oder gelesen, als so diese Auswanderwelle war, Ende des 19. Jahrhunderts, ist auch ein Passagier, ist auf einem Schiff und macht eine Überfahrt von Bremerhaven nach in die USA und hat sich selber so ein bisschen Dörrobst mitgenommen und trockenes Müsli oder was auch immer, um dann die Mahlzeiten auch zu überstehen. Und ist dann manchmal an diesem schönen Buffet vorbeigegangen, hat durchs Fenster geschaut und hat sich auch gewünscht, ach Mensch, das wäre jetzt schön, dort auch an der Tafel mal essen zu dürfen. Aber ich habe ja nur die Überfahrt gebucht. Und am Ende der Reise, als er dann vom Schiff geht, spricht ihn der Kapitän an und sagt, hallo werter Herr, ich habe Sie gar nicht beim Essen gesehen, war mit dem Essen irgendwas nicht in Ordnung oder hat es einen bestimmten Grund gehabt, warum Sie nicht dabei waren? Ja, sagte er, ich habe doch nur für die Schiffspassage bezahlt. Ich wusste nicht, dass das auch da mit drin ist, das Essen. Doch, sagt der Kapitän, wäre alles mit drin gewesen. Sie haben die komplette Überfahrt inklusive Verpflegung gebucht. Das gehört immer dazu. Oh, sagt er, das wusste ich nicht. Und es wäre schade, wenn uns das auch so geht und wir nicht wissen, was wirklich in dem Testament Gottes enthalten ist. Wäre das möglich, hier so ein bisschen mehr Licht in der Mitte zu machen, damit ich in eure freundlichen Gesichter besser schauen kann? Geht das? Ja, so zaghaft. Danke. Ich habe in den letzten Wochen ein ein paar Bibelstellen gelesen, über die ich dann länger nachgedacht habe, die ich auch so bei unserem Teamtreffen weitergegeben habe. Ich lese einfach nur mal so einen Vers. Im Galater 4 sagt Paulus, wenn man das ganze Kapitel so liest, in den Versen 6 und 7, da sagt er, und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Das ist ja auch schon revolutionär. Das war in der alten jüdischen Tradition nicht so. Man konnte nicht zu Jahwe, Gott dem Allmächtigen, einfach Vater sagen. Er war einfach Gott. Und Paulus sagt, wir sind jetzt Kinder Gottes und er hat uns einen Geist gegeben, durch den wir sagen können, Gott im Himmel, du bist mein Vater. Wir können Gott ansprechen als unseren Vater. Und dann sagt er das Nächste, jetzt seid ihr, ich meine, damit ist er eigentlich schon gut, aber dann fügt er noch einen Satz an, jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern ihr seid Kinder Gottes. Und daraus folgt etwas, und als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. Da habe ich so drüber nachgedacht, was meint Paulus denn damit? Er sagt einfach so einen heftigen Satz da rein, alles, was ihm gehört, was Christus gehört, was dem Vater gehört, alles, was ihm gehört, weil ihr seine Kinder seid, gehört auch euch. Krasser Satz, oder? Habt ihr schon mal gelesen? Schon mal drüber nachgedacht? Ein anderer Vers in Römer 8, Vers 17 sagt Paulus Ähnliches. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Warum? Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Und ich habe dann ein bisschen Parallelstellen gelesen, ein bisschen die Kapitel vor und zurück gelesen und habe gemerkt, dass Paulus in fast jedem seiner Briefe Ähnliches schreibt. Er sagt immer so, hey, wir sind nicht mehr Knechte, wir sind nicht mehr Sklaven Gottes, sondern wir sind Kinder Gottes. Und daraus folgt, dass anscheinend der Vater dem Sohn alles gegeben hat und weil wir jetzt seine Kinder sind, wir in gleicher Weise mit Christus Miterben sind. Und wenn euch nichts einfällt, worüber ihr im Sommerurlaub nachdenken könntet, dann nehmt doch mal diesen Vers mit und denkt doch mal drüber nach. Alles, was ihm gehört, gehört auch euch. Was heißt das denn? Und was bedeutet das für mich persönlich? Und hat es überhaupt eine Bedeutung? Ich weiß auch, dass wir natürlich sofort immer unsere Ja-Abers dazu haben. Lass uns sie erstmal an die Seite legen und erstmal nur drüber nachdenken, was heißt das? Was hat Gott uns denn hier versprochen? Der Himmel, der Vater im Himmel übergibt seinem Sohn etwas und wir erben gemeinsam mit Christus. Ich möchte gleich eine Begebenheit erzählen von Paulus in der Apostelgeschichte 26. Da beschreibt er das nämlich. Wir haben folgende Situation. Paulus war ja, ihr kennt Paulus, ne, hat viele Briefe geschrieben im Neuen Testament und war unterwegs auf Missionsreise und war wieder mal in der Klemme. Die jüdischen hohen Priester haben ihn angeklagt und es gab wieder mal Streit. Diesmal haben sie ihn nicht gesteinigt oder wollten ihn auch steinigen und umbringen, aber er hat dann gesagt, halt Moment, so könnt ihr mit mir nicht umgehen, nur weil ihr euch an mir ärgert, weil ich irgendwas sage, was nach eurem jüdischen Verständnis nicht passt, könnt ihr mich nicht einfach umbringen oder ins Gefängnis bringen. Ich bin auch römischer Bürger, ich habe also ein paar Grundrechte, ein paar Menschenrechte und auf die berufe ich mich jetzt mal und ich möchte gerne, wenn ihr mich schon anklagt, eine vernünftige Verhandlung haben. Also haben die denn Paulus, irgendjemand hatte das spitz gekriegt, dass sie ihn umbringen wollten, sie haben ihn dann entführt und gerettet sozusagen und haben ihn dann vor den damaligen Statthalter Felix gebracht. Und damals war das so, dieses große römische Reich, bestand ja auch nur aus besetzten Gebieten. Und es war so strukturiert, so geordnet, man musste ja in den besetzten Gebieten auch ein bisschen für Ordnung sorgen. Es gab dann einen König sozusagen, in der örtliche Prokurator war. So gab es auch in Judäa und in der ganzen Gegend dort einen König, wie zum Beispiel den König Herodes oder hier jetzt den König Agrippa, den Urenkel von Herodes. Und es gab dann innerhalb dieses Reiches auch Verwaltungseinheiten, Statthalter, die einfach für die Verwaltung und für die Militärpräsenz dann sorgten und sich darum kümmerten. Und die hohen Priester, die jüdischen hohen Priester, hatten die geistliche Oberhoheit und die geistliche Autorität, religiöse und solche Dinge dann zu regeln und zu klären. Und der Felix war Statthalter in Caesarea, 100 Kilometer von Jerusalem entfernt. Diese Stadt hatte man zu Ehren Caesars gebaut. kurz vor Christi Geburt, also eine pompöse Stadt mit Viadukten, Wasserversorgung, allem so, was man sich so vorstellen kann, richtig modern. Und Felix war nun da und hatte sich mit dem Paulus zu beschäftigen. Und da steht dann in Apostelgeschichte, er hielt ihn einfach fest und er unterhielt sich gerne mit ihm. Er konnte nun ihn auch nicht richtig anklagen, aber er hatte ihn dann 2 Jahre in Untersuchungshaft genommen und da gelassen, weil er sich gerne mit Paulus unterhalten hat. Und wahrscheinlich hätte er sich irgendwie auch bekehrt, aber steht dann in der Apostelgeschichte, er hatte noch einen anderen Gedanken, er wollte Paulus damit mürbe machen, um von ihm Geld zu kriegen, Bestechungsgeld, damit er ihn freilässt. Aber das hat Paulus nicht gemacht, also blieb er 2 Jahre da in Gefangenschaft. Und dann war die Amtszeit von diesem Statthalter zu Ende. Es kam ein neuer Statthalter, Festus, und es kam auch ein neuer König, Agrippa II. Und weil Festus ein neuer Statthalter wurde, hatte man sich wieder in Caesarea getroffen. Man machte sich dann gegenseitig die Aufwartung mit viel Prunk und Gefolge und leckerem Essen und Spielen und so weiter. Und dann sagte der Festus, du, ich habe hier noch so den Paulus übernommen, ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen soll. Der beruft sich immer auf den Kaiser, ich verstehe das alles überhaupt gar nicht, ich will das eigentlich loswerden in meiner Regierungszeit jetzt. Und da sagte Agrippa, gut, dann treffen wir uns mal, dann führt ihn vor, dann werden wir uns das mal anschauen. Und das Ende vom Lied war dann nachher, dass Agrippa der Zweite dann mit Festus gesprochen hat und gesagt hat, ja, wir können ihn eigentlich freilassen. Ich meine, wir haben nichts gegen ihn und das, was man hier gegen ihn vorbringt, dafür können wir ihn auch nicht anklagen. Wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte, dann können wir ihn jetzt freilassen. Gut, aber Paulus hatte sich dann auf den Kaiser berufen, wurde danach dann gefangen nach Rom gebracht. Auch eine ganz spannende Geschichte, wenn man die liest. Paulus wusste wahrscheinlich nicht, dass der Kaiser damals Nero hieß. Das wusste er schon, er wusste es nur nicht, dass es der Nero ist. Und man geht eben auch davon aus, dass Paulus im Zuge dieser ganzen Christenverfolgungen unter Nero dann auch hingerichtet wurde. So, und dann nehmen wir nur mal einen Vers, 2 Verse raus. Paulus redet hier vor dem Agrippa und vor dem Festus und verteidigt sich und erklärt nochmal, was das mit diesem Christus auf sich hat. Und er erklärt jetzt seine eigene Berufungsgeschichte und er sagt hier ab Vers 17, ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Und dann führt Paulus das weiter aus. Interessant ist auch so nebenbei, dann steht da, dass am Ende dieser ganzen Verhandlung Agrippa sich erhebt und Berenike sich erhebt und Festus und dann rausgehen und sie beratschlagen. Und ich habe dann nachgelesen, dass diese Berenike die Schwester von dem Agrippa war und sie wird auch deswegen in der Bibel extra genannt, weil sie da Politik im Hintergrund machte und ein Verhältnis mit ihrem Bruder hatte. Sie war die Schwester von dem Agrippa und sowas wird eben auch von dem Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, nicht unter den Tisch gekehrt, sondern tatsächlich auch genannt. So, was sagt Paulus hier? Er sagt, Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Und der erste Punkt ist der, er möchte, dass ich dahin wirke, dass sich Menschen von der Finsternis zum Licht bekehren, dass sie aus der Macht des Satans herauskommen zu Gott und dass sie Vergebung der Sünden empfangen. Und ich glaube, viele Christen sind der Meinung, dass das Erbe, was wir bekommen von Gott, was er uns verheißen hat, die Vergebung der Sünden ist und das ewige Leben, was damit verbunden ist. Viele denken so, ich weiß nicht, wie ihr denkt, aber viele denken so, wenn ich mit Menschen rede, ja, mein Erbe ist, Gott hat mir verheißen, ewiges Leben zu haben, weil er mir meine Sünden vergeben hat. Aber Paulus macht hier einen Unterschied, er sagt, das eine ist, Vergebung zu empfangen für meine Sünden, befreit zu werden von meiner Schuld und zusätzlich ein Erbe zu empfangen von Gott. Und zwar, wie empfange ich es? Durch den Glauben, also unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Geheiligt werden wir nicht durch gute Werke, geheiligt werden wir auch nicht, indem wir heilig gesprochen werden, sondern heilig werden wir durch den Glauben an Jesus Christus. Wer glaubt an Jesus Christus? Melde dich einfach mal. Ihr seid geheiligt worden durch euren Glauben an Jesus. Ihr seid in seinen Augen Geheiligte. Und unter diesen Geheiligten, sagt Paulus, habe ich den Auftrag, euch ein Erbe zu verkündigen, dass ihr es empfangt, ein Erbe empfangt. Und was bedeutet es, ein Erbe zu empfangen? Wenn man irgendwie zum Notar gerufen wird, auf einmal ein Testament geöffnet wird und man empfängt ein Erbe, dann geht es meistens um Geld, um irgendwelche Sparbücher, um Anleihen oder um Kapital, was man dann erbt, oder ein Haus, was man erbt, Grundvermögen. Da steht also so diese Bereicherung im Vordergrund. Ja? Ich werde einfach ein bisschen reicher. Das, was ich jetzt habe, habe ich dann noch ein bisschen mehr. Aber es gibt auch eine andere Art von Erbschaft, nämlich einen Titel zu erben oder eine Firma weiter fortzuführen oder eine Königsnachfolge zu erben, zu damaliger Zeit zumindest. Und dann geht es darum, diese Erbschaft fortzuführen, auch im Sinne des Erblassers. Mit seinen Werten in seine Fußstapfen zu treten und ein Erbe fortzuführen. Und deshalb müssen wir verstehen, was so ein Erbe beinhaltet. Und wir müssen verstehen, was beinhaltet das, was Gott uns als Erbe schenkt. Denn Paulus sagt, es geht um Sündenvergebung. Es geht darum, heraus bekehrt zu werden aus der Macht des Teufels. Und es geht darum, ein Erbe zu empfangen. Und dazu lesen wir mal im Epheserbrief, ab Vers 18, zwei Verse 18 und 19. Und hier betet Paulus ein Gebet für die Christen dort. In dem Brief schreibt er: Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden. Es ist interessant, wie Paulus für die anderen Christen betet. Er betet dafür, dass ihre Herzen erleuchtet werden, hell erleuchtet werden, dass sie also Klarheit bekommen. Worüber Klarheit? Erster Punkt, für diese drei Dinge betet er. Erstens, damit ihr die wunderbare Zukunft begreift, zu der er euch berufen hat. Es geht also darum, eine Zukunft zu erkennen, die Gott für mich bereitet hat. Und Zukunft kann eine ferne Zukunft sein, es kann eine nahe Zukunft sein, auf jeden Fall das, was vor mir liegt. Er hat euch berufen, ich bete dafür, dass ihr diese Zukunft wirklich begreift. Was beinhaltet das? Was heißt das? Und zweitens betet er dafür, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr erkennt, welches reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Paulus betet also dafür, dass die Christen in Ephesus Erkenntnis bekommen, Klarheit bekommen, über die Herrlichkeit des Erbes, über die Größe des Erbes, über das, was an Erbschaft der Herr den Gläubigen geschenkt hat, nicht schenken wird in der Ewigkeit, sondern bereits geschenkt hat. Und drittens, Paulus betet, dass ihre Herzen hell erleuchtet werden, dass sie erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Ist das nicht ein tolles Gebet? Ja, ihr zweifelt doch ein bisschen. Ich schlage vor, dass wir ab morgen vielleicht für die kommende Woche unser stilles, schnelles, morgendliches Gebet des Alltags mal etwas abändern, dass wir nicht dafür beten, Herr, schenk mir das und gib mir das und bewahre mich und hilf mir und schenk mir mehr Freude und dass es mir wieder gut geht diesen Tag, sondern dass ihr vielleicht betet, Herr, ich bete heute Morgen nur mal diese drei Punkte, dass du mein Herz hell erleuchtest, dass ich begreife, was für eine wunderbare Zukunft ich habe, dass ich Klarheit bekomme über die Größe, über die Herrlichkeit deines Erbes, was du mir ja schon geschenkt hast, was schon da ist, zeig mir das, was das bedeutet. Und der dritte Punkt, dass ich, was war das noch, dass ich auch erkenne, mit welcher Kraft du in mir wirkst. Und oftmals muss ich sagen, ich merke Gottes Kraft gar nicht so in mir. Man fühlt sich manchmal recht kraftlos und recht schwach. Und Paulus sagt, lass mich erkennen, wie groß doch deine Kraft ist in mir. Denn sie ist in mir, weil er in mir lebt und ich neu geboren bin. Und sie wirkt in mir, wenn ich an ihn glaube. Vielleicht bist du nicht schwach in der Kraft geworden, sondern schwach im Glauben geworden. Deswegen betet Paulus, ich will das erkennen, wie groß und übermächtig deine Kraft in mir ist. Und da geht es nicht nur um allgemeine logische Kopferkenntnis, sondern es geht um eine Herzensoffenbarung. Die bekomme ich natürlich nur dann, wenn ich auch mit Gott Verbindung habe, wenn ich ihn kennenlerne. So wie zwei Menschen, die sich kennenlernen und die sich lieben lernen oder vielleicht lieben sich auch schon und lernen sich dann kennen und lernen dann ihre Liebe noch mehr schätzen, immer ein Stück mehr Offenbarung über den anderen zu bekommen. Und so möchte Gott unsere Herzen verändern und uns innere Klarheit, innere Aha-Erlebnisse schenken über die Größe, die er uns geschenkt hat und über die Größe seiner Kraft, mit der er in uns wirken möchte. Und wisst ihr was? Deswegen auch einer meiner tatsächlich Lieblingsverse. Im 1. Korinther schreibt Paulus an die Gemeinde dort und er sagt, wir aber haben genau das Gleiche wieder mit dem Geist, den wir da empfangen haben. Er sagt auch, wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen, aber wir haben einen Geist von Gott empfangen. Wir haben nicht einen Geist der Welt empfangen, sondern wir sind innerlich anders. Wir können uns da unterscheiden, auch abgrenzen von anderen. Wir haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, durch den wir leben, durch den wir stark sind, durch den wir Dinge bewirken, bewältigen können, sondern wir haben einen Geist von Gott bekommen, einen Geist, der aus Gott ist, einen Geist empfangen, der von Gott ist. Warum? Warum haben wir den Heiligen Geist empfangen? Nicht, um ein schönes Gefühl zu haben, sondern der Geist in uns befähigt uns, aber lieber Vater zu sagen, haben wir gerade gelesen. Wir können den Vater im Himmel erkennen und er hat uns diesen Geist gegeben, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott nicht geschenkt werden, sondern geschenkt sind. Also wieder was Ähnliches. Und wenn ihr mal darauf achtet, in fast jedem seiner Briefe schreibt Paulus solche Sätze, solche Halbkapitel. Es geht darum zu erkennen, was ist mir von Gott geschenkt worden? Was ist sein Erbe? Und bildhaft stelle ich mir das so vor, ich habe so ein Bild gefunden, das ist so, als wenn du irgendwie in so einem Haus wohnst, wie auch immer das sein mag, du guckst durch so eine Tür, du guckst durch ein Tor und erkennst auf einmal hinter dem Tor etwas Neues, eine neue Landschaft, einen neuen Fluss, eine neue Wälder oder neue Gärten. Kannst du dich auch irgendwie anders vorstellen. Das heißt, in meiner Erkenntnis, in meiner Wahrnehmung öffnet sich auf einmal eine neue Tür, durch die ich hindurchgehe und der Heilige Geist zeigt mir, was Gott mir geschenkt hat. Und dann gehst du ein Stück weiter und dann ist auf einmal wieder eine neue Tür da. Durch die gehst du durch und kriegst auf einmal wieder eine neue Weite und Größe und verstehst ein Stück weit mehr, was Gott mit deinem Leben vorhat und was er mit dir für dich vorbereitet hat und was die Größe seines Erbes und die Größe seiner Kraft in dir ist. Und ich denke, so zurückblickend kann ich sagen, das ganze Leben besteht immer aus neuen Türen und Toren, durch die man so durchgeht, wo man immer neue Dinge mit Gott entdeckt. In der Apostelgeschichte sagt Paulus hier, er betet nun auch wieder für die Gemeinde dort. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, aufzuerbauen. Und hier finden wir das wieder mit dem Erbe. Und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Ich möchte eure Blicke so ein bisschen dahin lenken auf die Erbschaft, die Gott uns gegeben hat. Ich befehle euch Gott an, dem Wort seiner Gnade, weil das Wort die Kraft hat, das Wort hat die Kraft, uns aufzuerbauen, nicht das lange Telefonat mit der besten Freundin oder die Computerspiele, nicht die haben Kraft, uns aufzuerbauen, die haben vielleicht die Kraft, uns irgendwie gefühlsmäßig ein bisschen besser anzusprechen, sodass wir jetzt nicht mehr so total daneben hängen, sondern uns ein bisschen freuen, weil wir wieder viel neue Leben gewonnen haben bei irgendeinem Spiel. Das Wort Gottes hat aber Kraft, uns wirklich in unserem Herzen aufzuerbauen, um da neue Kraft zu erzeugen. Und das Wort Gottes hat auch die Kraft, ein Erbe unter euch, die ihr geheiligt seid, die ihr Heilige in Gottes Augen seid, ein Erbe aufzurichten, euch ein Erbe zu geben. Ich habe neulich etwas gelesen. Die christliche Hochschule vom CVJM hat eine Umfrage unter jungen Leuten gemacht. Zwischen 18 und 32 Jahren. Und man hat sie gefragt, 3000 junge Leute wurden befragt, was spielt das Wort Gottes in deinem Leben für eine Rolle, beziehungsweise wie ermutigst du dich in deinem Glaubensleben? Und da haben in dieser Altersspanne 64% der Personen geantwortet, sie haben gesagt, 64% genau, haben gesagt, dass für sie der Lobpreis die größte und wichtigste Rolle in ihrem Leben spielt und sie durch Lobpreis ihre Glaubensfestigkeit bekommen. Und nur 42% haben gesagt, dass für sie das Wort Gottes noch die Grundlage ihres Glaubens ist. Da habe ich gedacht, zwei Drittel, gut, einmal ist es ja interessant zu erkennen, dass das so ist, aber zwei Drittel sagen, dass sie durch Musik, durch Lobpreis ihre Glaubensgrundlage, ihre Glaubensfestigkeit bekommen und nicht mehr durch das Wort Gottes. Von daher ist es einmal sehr wichtig zu hören, was höre ich eigentlich für Musik, was wird da eigentlich genau was werden da für Glaubensgrundlagen vermittelt. Aber Lobpreis kann mich ermutigen, Lobpreis kann mich auch auferbauen. Bloß eine Glaubensgrundlage bekomme ich nur durch das Wort Gottes. Ich weiß nicht, wie ihr das seht oder wo ihr so steht. Ich möchte euch junge Leute auch ermutigen, mal wieder zu dem geschriebenen Wort zurückgehen. Sich nicht nur in den Emotionen ansprechen zu lassen, sondern mein Glaubensfundament auf das Wort Gottes zu richten, weil dieses Wort die Kraft hat, mich aufzuerbauen und mich zu verändern. Seid ihr noch dabei? Ich möchte etwas über die göttliche Erbfolge sagen. Ich finde ja Erbrecht auch total spannend, obwohl andere hier wahrscheinlich mehr zu sagen könnten. Göttliches Erbrecht ist nochmal ein bisschen anderes als unser irdisches Erbrecht. Ich lese mal ein paar Verse wieder aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, ab Vers 20. Es ist dieselbe gewaltige Kraft. Übrigens, das schließt an diese drei Punkte, die wir vorhin gelesen haben, für die Paulus betet. Paulus hatte gesagt, ich bete, dass eure Herzen erleuchtet werden, damit ihr die Zukunft versteht, damit ihr erkennt, wie reichhaltig und herrlich euer Erbe ist und dass ihr erkennt, wie groß die Kraft Gottes in euch ist, die an euch wirkt. Und jetzt führt er hier das Wort, diese Kraft ist dieselbe Kraft, also die Kraft, die in dir wirkt, von der du manchmal gar nicht merkst, dass sie da ist, aber sie ist in dir und es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er, nämlich Christus, als Herrscher eingesetzt über jede welche Regierung, über jede Gewalt, über jede Macht, über jede Herrschaft. Also das zählt Paulus einfach so beispielhaft auf. Und falls da nicht alles enthalten sein sollte, sagt er, und über alles andere auch. Also im Grunde genommen über alles. Christus ist als Herrscher von Gott eingesetzt worden, als Herrscher über alles in dieser Welt wie auch in der zukünftigen Welt. Das heißt also, seine Erbschaft hat etwas nicht nur mit der zukünftigen Welt zu tun, sondern auch mit dieser Welt, in der wir leben. Also auch mit heute und mit morgen und mit nächster Woche und mit der Herausforderung, in der du vielleicht gerade persönlich stehst. Gott hat alles der Herrscher von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Und diese Gemeinde, auch diese Ortsgemeinde und die weltweite Gemeinde ist sein Leib, der Leib von Christus, und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. In einer anderen Übersetzung steht, der alles in allen erfüllt. Das sind so gewaltige Sätze, wenn ich die lese, da muss ich echt die Luft anhalten und überlegen, Jesus, was meinst du damit? Willst du wirklich in mir alles erfüllen? Wo willst du mit mir persönlich hin? Regierst du? Gut, du regierst natürlich, natürlich sagen wir immer so, er regiert überall und allgemein und überhaupt, aber regiert er auch in meinem Leben? Ist er wirklich der Herrscher in meinem Leben, über alles? Ich meine auch über alle Angriffe in meinem Leben. Regiert Jesus in meinem Leben? Will er in mir das erfüllen? Will er in mir alles erfüllen? Und jetzt kommen wir zu einer Testamentseröffnung. Was habe ich hier? Ich habe noch nie eine Testamentseröffnung mitbekommen. Man muss dann zu einem Notar, aber in manchen Filmen liest man das so. Ja? Notar ruft dich an, jemand ist verstorben, gibt eine Testamentseröffnung. Und die Leute, die jetzt begünstigt sind, werden alle eingeladen, sitzen alle an einem Tisch. Der Notar sitzt vorne vor, schlägt das Testament auf und sagt, das ist der letzte Wille des Verstorbenen. Nun sind hier natürlich, wenn es um das göttliche Erbe geht, nicht nur drei Hinterbliebene, sondern ganz, ganz viele, nämlich ihr alle, die ihr an Jesus glaubt. Und wenn du an Jesus noch nicht glaubst und dein Leben ihm nicht gegeben hast, bist du in diesem Moment nicht dabei, aber es wäre schön, wenn du dabei wärst und dein Leben auch Jesus geben würdest, weil er eine Hoffnung und eine Zukunft und gute Gedanken für dich hat. Also sitzt jetzt, sag ich mal, im übertragenen Sinne der Notar Gottes vor Kopf. Wer ist das? Der Vertreter Gottes auf Erden? Es ist nicht der Papst, es ist der Heilige Geist. Weil der Heilige Geist gesandt wurde, Jesus ist in den Himmel gefahren, wenn ich gehe, dann kommt er. Und er wird alles sagen, euch verkündigen, euch erinnern, euch trösten, euch beistehen und so weiter. Und er sitzt jetzt vor Kopf und er zeigt uns, der Heilige Geist ist ja gekommen, deswegen, damit wir wissen, was Gott uns geschenkt hat. Er sitzt also jetzt hier vor Kopf und ganz, ganz viele Erben sitzen dabei. Und er schlägt sein Testament auf und sagt, der letzte Wille ist folgendes, es ist jemand gestorben. Wer ist gestorben? Jesus ist gestorben. Jesus ist gestorben und nur immer dann, wenn jemand stirbt, gibt es ein Erbe. Aber derjenige, der gestorben ist, ist auch auferweckt worden. Gott hat ihn auferweckt durch seine Kraft, sagt Paulus. Und diese selbe Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt wurde, also nicht nur, dass dieser dicke Stein davor weggerollt wurde von dem Grab, also ist es Gott ein leichtes, auch deine Steine in deinem Leben wegzuräumen, wegzurollen, noch viel mehr, er macht sogar lebendig. Gottes Kraft macht lebendig. Und wenn du in deinem Leben tote Stellen hast, tote Bereiche hast oder in deinem Leben tot bist, weg von Gott, Gott macht lebendig. Und diese Kraft macht lebendig und diese selbe Kraft wirkt in uns. Also diese Kraft, mit dieser Kraft hat Gott Jesus auferweckt. Und jetzt ist das etwas kurios, also normalerweise erben ja die Nachfolger des Verstorbenen, die Hinterbliebenen des Verstorbenen. Jetzt bei dem göttlichen Erbrecht finden wir hier schon die erste Abweichung. Nicht die Nachkommen des Verstorbenen erben, sondern der Verstorbene selber erbt, weil er nämlich wieder auferstanden ist. Und der Vater im Himmel sagt, Jesus ist auferstanden und ich übertrage ihm alles. Ich übergebe ihm alles. Und was hat Jesus geerbt? Jesus hat alles geerbt. Wir können in der Schrift nachlesen, es gefiel Gott, seine ganze Fülle auf Jesus zu legen. Und er hat ihn eingesetzt als Herrscher über alles in der jetzigen Welt und in der zukünftigen Welt. Jesus hat also alles geerbt vom Vater. Alles. Alles. Ja, und was erbe ich? Das ist ja dann immer die Frage, wenn man so am Tisch des Notars sitzt, wie viel erbe ich? Wenn da zu viele sind, ist auch nicht so gut, ne? Da wird mein Anteil ein bisschen kleiner. Aber auch da heißt es, wir sind seine Miterben mit Jesus, weil Jesus erbt und wir zu ihm gehören, wir Kinder Gottes sind, sind wir nicht nur Erben nach Christus, sondern wir sind Erben mit Jesus. Also den Anteil, den Jesus bekommt, da bekomme ich auch was von. Das heißt, Miterbe zu sein. So, wenn es in einer Familie drei Kinder gibt, die Eltern versterben beide, dann erben diese drei Kinder, diese drei Hinterbliebenen, erben alles gemeinsam. Schlecht ist das, wenn die gemeinsam ein Haus erben, da kann dann gar keiner was mit anfangen. Es muss meistens verkauft werden oder jemand wird ausgezahlt und dann ist das schon wieder finanziell so unglücklich, dass es sich gar nicht lohnt. Wird irgendwie verteilt, aber wenn Geld da ist, dann kann man das schön in drei Teile teilen. Jeder bekommt seinen Anteil. Jetzt kommt die zweite Abweichung im himmlischen Erbrecht von unserem deutschen Erbrecht. Weil wir viele Erben hier sind, wird mein Anteil nicht kleiner, sondern ich erbe alles, was Christus geerbt hat und du erbst auch alles, was Christus geerbt hat. Witzig, ne? Das finde ich so richtig gut, also da müssen wir keine Angst haben, wenn auf einmal noch mehr Menschen sich zu Jesus bekehren und Kinder Gottes sind und Miterben sind, dadurch wird mein Anteil nicht kleiner. Wir hatten mal vor vielen Jahren eine bekannte Familie, ein Freund hier im Lipperland, die hatten einen Hof und da gab es jetzt das jüngsten Erbrecht. Und da gab es auf einmal, es waren auch drei Kinder und es war eigentlich alles schon klar und aufgeteilt, wie das so sein wird. Und dann kam noch mal so ein Nachzögling. Der hatte das richtig schwer in seiner Familie, die wollten den eigentlich alle weghaben, weil nämlich dadurch die Erbfolge wieder komplett über den Haufen geworfen wurde und alles irgendwie schlecht war. Aber die Angst müssen wir im Reich Gottes nicht haben. Weil jeder alles erbt mit Christus. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Ich weiß, das ist alles, klingt jetzt alles hier so ein bisschen übergeistlich oder irgendwie so ein bisschen komisch, nicht richtig greifbar. Aber ich bitte dich, das einfach mal mitzunehmen und selber drüber nachzudenken und zu beten, Herr, schenke mir ein erleuchtetes Herz, schenke mir Klarheit, dass ich das verstehe, was das bedeutet. Jesus sagt einmal im Lukas, hab keine Angst, du kleine Herde, es gefiel dem Vater, euch das Reich Gottes anzuvertrauen. Was für ein gewaltiges Erbe. Das wäre auf einmal so, als würde jetzt irgendwie unser Bundeskabinett sagen, wir treten mal alle zurück und wir haben Vertrauen dazu, hier 10 Leute zu benennen, wir übergeben euch die Herrschaft über dieses ganze Land. Wow, das wäre was, ja? Wird es endlich, besser wäre noch schlechter, wäre nein. Der Vater im Himmel sagt, ich vertraue euch, durch Jesus seid ihr Miterben. Und auch wenn ihr euch klein fühlt und eine kleine Herde seid, es gefällt mir, euch das Reich Gottes anzuvertrauen, euch Autorität im Reich Gottes zu geben. Und das hängt natürlich auch zusammen mit Reife, seine Wahrheit zu erkennen. Ich komme zum Schluss, indem ich etwas sage über den Inhalt dieses Erbscheins. Was hat Jesus uns denn vermacht oder was hat der Vater auf Jesus gelegt und durch Jesus sind wir seine Miterben geworden. Natürlich ist das einmal unbestritten, Sündenvergebung, ewiges Leben. Wir haben von ihm die Autorität bekommen, sein Reich zu verwalten, sein Reich aufzubauen, hier seine Vertreter auf Erden zu sein, dafür zu sorgen, dass Göttliches in unser Leben, in das Leben um uns herum hineinkommt. Wir handeln als seine Bevollmächtigten, wir handeln in seinem Namen. Ey, wir handeln im Namen Jesu. Wir handeln in seinem Namen und er hat uns Autorität gegeben über jede Macht des Teufels. Wir handeln in seinem Namen, weil es dem Vater gefiel, uns die Autorität und Herrschaft seines Reiches zu übertragen und uns damit hineinzunehmen. Und wir empfangen und erben seine Verheißungen. Dadurch auch mal ein Vers aus Hebräer 6. Da betet oder da schreibt hier der Schreiber ab Vers 11, wir wünschen aber sehr, so ähnlich wie Paulus, ich bete für euch, ich wünsche mir für euch. Er schreibt hier, wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer hat. Jeder soll denselben Eifer haben, aber nicht einfach nur so Eifer haben und viel Wind machen um nichts, sondern Eifer haben, um welchen Eifer? Um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, bis zum Ende zu bewahren. Also wir sollen eifrig sein, das, was wir durch Christus empfangen haben, die volle Gewissheit bis zum Ende zu beweisen, bis zum Ende zu behalten. Warum? Das hat eine Folgerung, damit ihr nicht träge werdet. Also träge werde ich dann, wenn ich nicht Eifer habe, in meiner Gewissheit festzuwerden, werde ich träge, damit wir eben nicht träge werden, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Hier ist wieder die Rede von einer Erbschaft. Wir empfangen seine Verheißungen, die Jesus uns gegeben hat, die der Vater im Himmel von Anfang der Schrift bis zum Ende der Schrift in seinem Wort uns gegeben hat. Diese Verheißungen sollen wir empfangen und wir sollen sie ererben. Und diese Verheißungen kommen nicht einfach so in unser Leben, sondern sie kommen durch Glauben in unser Leben, durch Geduld, nicht müde zu werden, nicht träge zu werden, sondern in der Gewissheit fest zu werden, fest zu bleiben. So, man kann jetzt noch ein bisschen weiterreden. Mache ich nächsten Sonntag. Es geht nämlich um die Frage, es gibt noch eine kleine Hürde, eine ganz kleine Hürde. Es geht um Mündigkeit dabei. So, die Frage ist, wie mache ich das praktisch? Wie komme ich da hinein? Auf der einen Seite ist mir etwas geschenkt worden durch Christus. Wie kommt das jetzt praktisch in mein Leben hinein? Wir haben gelesen, durch Eifer im Festhalten. Wir sind geheiligt durch den Glauben. Wir bekommen immer mehr Erkenntnis und Klarheit über das, was Gott uns geschenkt hat und wir wachsen da hinein durch Reife, indem wir seine Wahrheit erkennen, seine Wahrheit annehmen, seine Wahrheit umsetzen. Da mache ich einfach nächste Woche weiter und ich möchte gerne noch für uns gemeinsam beten und bitte euch dazu aufzustehen. Vater im Himmel, wir danken dir für deine wunderbaren Verheißungen. Und wir danken dir, dass wir Miterben mit Christus in deinem Reich sind. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen in diesem Raum. Und ich bete für diejenigen, die vielleicht auch sich das nochmal im Internet hier anhören. Ich bete, dass du jedem geöffnete Augen schenkst, dass jeder in seinem Herzen erkennt, wie überreich groß und wie herrlich dein Erbe ist, welches du uns geschenkt hast. Und ich bete dafür, dass wir hineinwachsen, das zu ergreifen und das zu erkennen und in unseren Herzen neue Aha-Erlebnisse von dir bekommen. Seid gesegnet damit. Amen.